Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Was ist los? Habt ihr gestern alle ein bisschen länger gemacht, dass ihr alle zum zweiten Gottesdienst wolltet heute? Wir freuen uns trotzdem. Wie schön, dass ihr da seid und das Haus so voll ist. Wer von euch ist dankbar, dass das gerade alles so möglich ist und wir gemeinsam in die Kirche kommen dürfen? Echt, preis dem Herrn. Hey, solange wir das dürfen, geben wir Vollgas. Ja, das ist, falls ich werde immer wieder gefragt, was ist der Plan? Der Plan ist Vollgas. Weil wir erinnern uns an letztes Jahr, da haben wir quasi am 21. erfahren, dass alles nicht geht. Und jetzt haben wir vorgestern erfahren, dass alles geht. Und solange das Motto ist, machen wir es möglich. Ja, komm, wir geben mal einen Applaus. Das ist auch echt Jesus. Ja, herzlichen gesegneten 4. Advent. Wie gesagt, wir sind als Kirche mitten in einer Predigtreihe, die wir jetzt immer noch gerade haben. Ich hatte Corona mit meiner Familie und deshalb haben wir so ein bisschen den Start dieser Predigtreihe verschoben. Einmal im Jahr wollen wir mit der Kirche darüber reden, wie wichtig es ist, dass wir großzügig sind. Der Plan eigentlich war, dass wir jetzt über Maria reden und die Esel im Stall und die heiligen drei Könige. Aber ich finde auch, großzügig sein und geben passt ja wunderbar in diese Zeit, in der wir sind. Und mein Wunsch für diese Predigt, pass auf, wir haben eine Menge gehört und wir haben eine Menge Bibel miteinander studiert. Und geh einfach, falls du was verpasst hast, geh und hör dir das nochmal an. Ich will nur mit dieser Predigt heute sicherstellen, dass das auch wirklich in deinem Leben ankommt. Okay, dass du nicht einfach nur einen dicken Kopf hast, sondern ein weites Herz. Ja, dass du nicht einfach nur weißt, was du tun sollst, sondern dass du dir auch wirklich vornimmst, etwas zu tun, weil Jesus warnt uns davor, er sagt, hey, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern seid Täter des Wortes. Von daher wollen wir so das alles annehmen und wir wollen einfach Gott unser Leben verändern lassen. Amen. Wir glauben, dass Gott uns ruft, anders zu leben in dieser verrückten Welt und deshalb, ich wette, einige von euch sagen, hey, na klar reden wir in der Kirche über Geld. So, ne? Du hast einen Gast eingeladen, dachtest, hoffentlich ist die Predigtreihe schon vorbei. Hoffentlich ist sie vorbei. Nein, er redet heute wieder über Geld. So, ne? Weil wir nichts von dir wollen, ich verspreche es dir. Sondern wir wollen etwas für dich. Und ich hoffe, heute so ein bisschen dein Herz umwärmen zu können und dein Herz zu gewinnen. Dein Gottesdienstzettel heute soll dir helfen, meiner Predigt gut zu folgen. Und ich bin dafür, dass wir jetzt mal gemeinsam diesen Vers lesen, den wir in den letzten Wochen so ein bisschen miteinander studiert haben. Das stärkt auch das Gruppengefüge hier im Saal. 1. Timotheus 6. Seid ihr ready? Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein, und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, großzügig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich wären, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft. Und werden das wirkliche Leben gewinnen. Herr Jesus, wir preisen dich über dein Wort heute in unserer Mitte. Wir wollen es willkommen heißen in unserem Leben. Und ich bete, dass wir nicht einfach das Wort hören, sondern es tun. Heiliger Geist, sprich zu unseren Herzen. Gib, dass alles, was gesagt wird, von dir übersetzt wird, Herr, dass auch ich ankommt. In deinem Namen. Amen. Okay, in der ersten Woche haben wir darüber geredet, dass Gott uns nicht reich gemacht hat, einfach nur damit wir reich sind. So ganz kurz, wer war nochmal reich von uns? Ja, wir sind alle reich, das haben wir miteinander festgestellt. Und wir haben quasi miteinander gelernt, dass Gott uns reich macht, um andere reich zu machen. In der zweiten Woche haben wir über diesen Ewigkeitsaspekt unseres Reichtums gesprochen, dass wir alle einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen werden und jeder von uns empfängt, was wir getan haben mit den Dingen, die Gott uns geschenkt hat. Und heute, wie gesagt, will ich sehr, sehr praktisch mit dir darüber reden, wie kann das in deinem Leben ankommen. Und hierfür wollen wir zu Beginn uns mal einen Bibelvers anschauen aus 2. Korinther. Okay, Paulus schreibt an eine Kirche, dass er sagt, denkt daran. Okay, der sagt das, weil die Tatsache ist, wir vergessen das oft. Beziehungsweise, ne, wir haben das nicht so auf dem Schirm, aber was er jetzt tut, ist wirklich wichtig, dass wir daran denken, wenn es um Geld geht. Er sagt, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Das hier ist nicht Agrarwirtschaft 1, 2, 3 mit Paulus an die Korinther, sondern Paulus schreibt hier in diesem ganzen Kontext übers Geben und er redet über Großzügigkeit. Und was er macht, ist Folgendes. Er sagt, hey, ihr lieben Korinther, ihr müsst anfangen, anders über euer Geld zu denken. Weil euer Geld ist nicht einfach nur Geld. Okay, ich habe hier 100 Euro. Was Paulus macht ist, hey, du musst anfangen, anders diese 100 Euro anders zu sehen. Diese 100 Euro sind Samen. Okay, und du hast die Wahl. Bleiben diese 100 Euro in deiner Gesäßtasche, in deinem Portemonnaie oder auf deinem Konto, oder wirst du das tun, wozu ein Same bestimmt ist? Wirst du ihn nehmen und aussehen? Okay, was ja das Abgefahrene ist an einem Samen ist, dass wenn du ihn siehst, hat er das Potenzial, sich zu vervielfachen. Aber nur wenn du ihn siehst. Das ist, was Paulus hier sagt. Hey, mit deiner Kohle, du hast die Chance, etwas zu tun, das richtig kraftvoll in dein Leben zurückfließt. Du musst es sehen. Okay, du musst dieses Geld nehmen und es anders sehen. Wenn du es gibst, ist es nicht weg. Wer von euch würde sagen, 100 Euro würden mir in der kommenden Woche wirklich helfen? Nicht, ich hätte sie gern, sondern sie würden mir helfen. Irgendjemand da, der sagt, 100 Euro würden mir helfen? Hier, nimm die, schenke ich dir. Gott segne dich, gesegneten vierten Advent. Pass auf, Folgendes. Das, was ich gerade getan habe, ja, ist kraftvoll. Auf ganz viele Art und Weisen. Zum einen, es segnet dich, Schwester. Es segnet mich. Die Bibel sagt, es ist eine Saat, sie geht auf und wird sich vervielfachen. Aber vor allen Dingen, was es tut, ist ein kraftvolles Beispiel dafür, dass mein Geld nicht einfach weg ist. Weil du würdest jetzt vielleicht sagen, hey Krille, bist du bekloppt? 100 Euro. So, ne, Gott sei Dank heute keine drei Gottesdienste. Ne? Was ich dir sagen will, ist nein, 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 nein. Du musst anders über dieses Geld denken. Weil dieses Geld ist nicht weg. Es ist gesät. Und es hat jetzt die Kraft aufzugehen. Dieses Geld hat plötzlich die Kraft, etwas zu tun, was es vorher nicht hatte, als es hier war, in meinem linken Hintern. So, ne? Weil plötzlich kann es aufgehen und Frucht bringen. Ich habe heute Morgen zu meiner Frau, die war 5 Minuten wach, ich habe sie gefragt, Schatz, darf ich 200 Euro verschenken? Sie meinte, ja, ist ja gut investiert. Ja, so tickt die. Das ist genau richtig, so, ne? Das Geld, wenn du es quasi großzügig gibst und wenn du es teilst mit anderen, es ist nicht weg. Es ist endlich da, wo es hingehört. Und es kann wachsen und es kann dich segnen. Und ich habe dafür gebetet, dass Gott es nimmt und es macht 30, 60, 100-fach Frucht in meinem Leben. Und Paulus sagt, hey Freunde, darüber denkt mal nach, wenn es um euer Geld geht. Seht es nicht einfach nur so, das ist nicht einfach Geld, das ist ein Same. Denkt daran, weil wir denken da nicht drüber nach. Er sagt, denkt daran, ein Bauer, der das nun wenig macht, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Mit anderen Worten, wenn du das ständig machst, dann wirst du viel Ernte einbringen. Und die Ernte, was ist die Ernte? Die Ernte ist noch mehr Saat. Und jetzt erzähle ich dir ein kleines geistliches Prinzip, darüber rede ich auch gleich, ich bin ja gleich vorbei, wir reden gleich über die praktische Seite. Ja? Aber weißt du, dass Gott den mit Saat segnet, der sät? Das ist, was wir hier lernen. Wenn du sähst, bekommst du mehr Saat. Und ich wäre ja auch so, wenn ich Gott wäre. Das macht ja total Sinn. Wenn du jetzt so Saat hast und Gott sagt ja, alle Schätze, alles Gold, Silber und Gold ist mein, heißt es über Gott. Ja? Und angenommen, du könntest es verteilen. Würdest du nicht auch demjenigen noch mehr Saat geben, der die Saat einsetzt? Und würdest du nicht auch sagen, gleichzeitig, hey, der es nicht tut und der alles hortet und nicht das tut, wozu es ihre Bestimmung hat, das Geld, seine Bestimmung hat, der kriegt weniger? Natürlich wärst du so. Gott versorgt den mit Saat, der sät. So, und wenn wir das verstehen, okay, wenn das in unserem Kopf rübergeht, dann macht der folgende Satz total Sinn. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Paulus sagt, hey, nachdem ich dir euch das erklärt habe mit der Saat, jetzt entscheide du. Und das ist, worüber ich heute mit dir reden will. Über das Wort entscheiden. Okay, sag mal alle entscheiden. Weil folgendes, du sollst nicht geben, weil dein Pastor einmal im Jahr auftaucht und dir mit der Predigt rein ein schlechtes Gewissen macht. Okay, du sollst auch nicht geben, nachdem ich dir die Bibelverse um die Ohren gehauen habe und Bilder von hungrigen Kindern gezeigt habe und du Mitgefühl hast auf einmal so, ne, und du hast so ein schlechtes Gewissen und du fängst an zu geben. Sondern die Bibel sagt, weil du das verstanden hast, setz dich hin und entscheide ganz konkret, was bedeutet das für dein Leben. Ein jeder von euch soll selbst entscheiden. Gebt dir doch nicht widerwillig. Das wird nicht passieren, wenn du den ersten Teil verstanden hast. Oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Ich habe mich schon den ganzen Morgen darauf gefreut, 100 Euro zu verschenken. Echt, also das ist Gnade so, ne? Weil ich denke, hey, Gott wird es zurückschenken in mein Leben. Es wird zurückkommen. Und so wirst du zu jemandem, der gerne gibt, weil du verstanden hast, um was es hier überhaupt geht. Okay, Gott gibt dem Samen, der sät. Nicht, damit du einfach noch reicher bist, sondern damit du gibst. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, damit ihr mit anderen teilen könnt. Ihr werdet alles, wenn du mal einen Stift in der Hand hast, mach mal einen Kreis um das Wort alles. Der Text sagt, hey, ihr werdet alles reichlich haben. Hier geht es nicht nur um Geld, okay? Hier kein Wohlstandsevangelist heute Morgen, der sagt, Gott will dich reich machen. Aber Gott wird dich reich machen. Gott wird dich segnen, aber er wird dich nicht nur in deinen Finanzen segnen, sondern er wird dich in deiner Ehe segnen, er wird dich in deiner Gesundheit segnen, er wird dich in der Hoffnung segnen, die du hast, er wird dich in der Liebe segnen, in deinen Freundschaften segnen, er wird dich mit allem reichlich segnen, dass du unbesorgt weitergeben kannst. Okay, wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen dafür Gott danken. Und das ist so der Kern von allem. Das Ziel von Großzügigkeit und Teilen und Geben ist niemals, dass irgendwie jemand ruft, Glory to Krille oder so, ne? Sondern am Ende werden Menschen Gott danken. Sie werden auf dein Leben schauen. Die Art und Weise, wie du lebst, wie du Gott vertraust für deine Versorgung, wie du großzügig umgehst mit allem, was Gott dir geschenkt hat. Und sie werden nicht rufen, Preis sei dir, sondern Preis sei dem Gott, der dich so leben lässt. Preis sei dem Gott, der dich immer wieder versorgt, dem du vertraust und der immer wieder auftaucht. Und ich denke mir so, hey, wisst ihr, über die Ekklesia Bielefeld wird immer geredet werden. Über dein Leben ist das wahr, über mein Leben übrigens auch, Menschen reden so, ne? Und die Frage ist ja immer, was willst du, was Menschen sagen? Und ich dachte mir so, hey, wäre das nicht Hammer, dass die Leute über unsere Kirche sagen, hey, die Leute in der Ekklesia so, ne, ich weiß nicht ganz, was ich mit ihrer Theologie anfangen soll, ich weiß nicht ganz, was das mit ihrem Gott auf sich hat, aber eins kann ich sagen, das sind die großzügigsten Menschen, die ich kenne. Die sind so herzlich, die sind so liebevoll, die nehmen mich so liebevoll und großzügig auf in ihrer Mitte. Die verbringen Zeit mit mir, die investieren sich in mein Leben, so, die melden sich bei mir, die sind so finanziell großzügig. So, ne, ich weiß nicht, was das mit ihrem Gott auf sich hat, aber diese Leute sind verändert. Und allein das ist der Grund, weshalb ich mich nach ihrem Gott ausstrecke, weil ich sehe in ihrem Leben, sie leben anders als alle anderen. Und wäre das nicht Hammer, wenn das Zeugnis ist, nicht wir sind bekannt für geile Musik und tolle Predigten, sondern hey, die sind so hart im Leben, so, ne, die sind so herzlich. Und die sind so voller Annahme und leben so anders. Und in Gottes Gnade hoffe ich, dass das passiert in unserem Leben und wir auf diese Art und Weise großzügig sind, dass es strahlt. Weil am Ende werden viele Menschen Gott dafür danken. Soweit. Die Frage ist jetzt folgende. Wenn Großzügigkeit in unserem Leben ankommen soll, ja, wenn wir wirklich anders leben wollen, dann ist ja das die Frage hier. Was ist dein Plan? Okay? Wenn wir quasi nicht immer nur reagieren wollen und großzügig sein wollen, nicht immer nur großzügig sein wollen, wenn wir gerade emotional bewegt sind, dann ist ja die Frage, okay, wie stelle ich sicher, dass Großzügigkeit in meinem Leben vorkommt? Und jetzt wird es ganz simpel und ich will dir drei einfache Punkte geben, Entscheidungen, die du treffen kannst, um sicherzustellen, dass du ein großzügiger Mensch bist. Okay, die erste Entscheidung ist die hier, ich plane großzügig mein Geld zu geben. Okay, hier geht es vor allem um das Wort plane. Ja, plane es, großzügig zu sein. Um großzügig sein zu können, brauchst du einen Plan. Du kannst nicht zuerst alles Mögliche dir anschaffen und am Ende irgendwie hast du es zwar auf dem Herzen, großzügig zu sein, aber du hast nicht die Mitte dazu, großzügig zu sein. Sondern heißt, du musst es planen, großzügig zu sein. Und Gott sagt sogar in seinem Wort, er gibt uns ein kraftvolles Prinzip, wie wir sicherstellen, dass wir immer großzügig genug sind, wenn es um ihn und sein Reich geht. Und zwar das Prinzip des Zehnten. Ich habe darüber schon gepredigt. Du kannst dir das anhören. In unseren letzten Predigten eine Menge zu gesagt. Aber Gott sagt einfach, hey, es ist ganz einfach mit deinem Geld folgendes. Stell sicher, dass du 10% weggibst. Das ist leicht. Du musst nicht gut Mathe können, um das zu können. Er sagt, hey, mach 10% und tu es zuerst. Das ist eigentlich der Zehnte. Soll heißen, du erbst eine Million und gibst 100.000 Euro ins Reich Gottes.
Ja, du verdienst im Monat 4.000 Euro und gibst 400 ins Reich Gottes. Du kriegst am Freitag 50 Euro von Oma in die Hand gedrückt und gibst 5 Euro ins Reich Gottes. Das ist einfach der Zehnte. So, ne? Das ist, wie die Bibel uns sagt, wie wir großzügig sein sollen, beziehungsweise wie wir geben sollen. Und die Bibel sagt, tu das einfach zuerst. Okay, das ist die allererste Sache, von der Gott sagt, hey, du willst, dass deine Saat gesegnet ist, fang an so zu sehen. Sehe 10% ins Reich Gottes. Und in Malachi 3 heißt es, und dann sieh, wie ich den Himmel über dir öffne, die Schleusen des Himmels und Reichtum in dein Leben hineinschütte. Die Bibel sagt, Gott sagt selbst, hey, prüfe mich in diesem Bereich. Okay, wenn du irgendwie Zweifel hast und so, ne, hier gibt es ganz viele Leute in dieser Kirche, die können dir Zeugnisse über Zeugnisse geben, wie Gott übernatürlich versorgt, weil dieses Prinzip im Leben stattgefunden hat. Jetzt sagst du, hey, Krille, der Zehnte ist doch Gesetz. Wir leben doch in Gnade. So, ne, wir sind doch im neuen Bund. Du hast recht, so, ne? Wir leben im neuen Bund, aber der Zehnte ist nicht Gesetz. Der Zehnte ist viel älter als Gesetz. In 1. Mose 14 siehst du, wie Abraham den Zehnten gegeben hat und der Typ hat lange vor Mose gelebt. Okay? Der Zehnte ist ein Prinzip. Schaut mal, was Jesus sagt. Jesus sagt, ihr sollt den Zehnten geben. Das sagt Jesus. Ne? Gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Er schimpft hier eigentlich mit den Pharisäern und er sagt, hey, dass ihr den Zehnten gebt, das ist richtig. Ihr sollt das tun, ihr sollt den Zehnten geben, aber es findet ganz viel in eurem Leben nicht statt. Und das solltet ihr auch tun, okay? Aber er sagt, ihr sollt den Zehnten geben. Und ich will dir so Mut machen, dass du dich dazu entscheidest, das hier zu tun. Ich fange an, prozentual zu geben. Okay, vielleicht sagst du lieber, ich fange an, prozentual als erstes zu geben. Ich verspreche dir, ich will nichts von dir, ich möchte etwas für dich mit dieser Sache. Die Bibel ist so voller Verheißungen und so voller Segen, dass die Kraft des Geldes auch seine Macht über deinem Leben verliert, wenn du anfängst zu geben. Und ich lade dich da einfach so hinein. Ich meine, du musst dabei nicht auf mich hören. Ja? Hör aufs Wort Gottes und hör auf den Heiligen Geist. Setz dich mit deiner Familie hin, bete, geh ins Gebet und sag, Heiliger Geist, was soll ich tun? Wie viel soll ich geben? Dann tu einfach, was er dir sagt. Aber beginne, fang einfach an, irgendetwas zu machen. Okay, es müssen ja nicht 10%, fang einfach an, regelmäßig zu geben und du wirst erleben, wie das kraftvoll in deinem Leben aufgeht, was du siehst. Okay, das ist das Erste. Ich plane das. Es ist geplant, dass ich großzügig bin mit meinem Geld. Das Zweite ist das hier. Ich plane großzügig, meine Zeit zu geben. Ich glaube, dass dieser Punkt Zeit viel herausfordernder für manche ist als Geld. Ne? So wie er aussieht, Geld habt ihr alle. Aber das Problem ist Zeit. Ne? Irgendwann kommt man im Leben an den Punkt, wo man sich sagt, hey, Geld kann ich geben, aber meine Zeit ist so kostbar. Und ich will dir mal einen Bibelvers zeigen aus 2. Korinther 8. Und zwar ist das in diesem Kontext, dass Paulus über eine Kirche schreibt, und zwar die Kirche in Mazedonien. Und er hatte eigentlich gesagt, hey, ihr seid so arm, ihr braucht nichts zu geben, wir sammeln für Jerusalem, ihr braucht nichts zu geben. Aber sie haben gegeben und er ist total begeistert. Und er stellt ihnen noch dieses Zeugnis aus, er sagt, hey, sie haben viel mehr getan, als wir erwartet konnten, denn sie schenkten sich geradezu selbst. Okay, diese Kirche hat nicht einfach nur Geld gegeben, sie hat sich selbst gegeben. Sie hat nicht gesagt, ich bin einfach großzügig mit dem, was auf meinem Konto liegt, sondern ich bin großzügig mit meiner Zeit, mit meiner Energie, ich bin großzügig mit meinem Haus, mit meinem Auto, mit all den Dingen, die Gott mir geschenkt hat. Ich gebe mich selbst und das ist deine Entscheidung, die du treffen kannst. Ich fange an, mich selbst zu geben. Und dahin lade ich dich so ein, dass du sagst, hey, ich setze mein ganzes Leben großzügig ein. Ich will nicht einfach nur meinen Zehnten geben treu. Ich will nicht einfach nur ein bisschen etwas irgendwie Zeit überhaben, sondern ich will mein ganzes Leben einsetzen, damit es andere Menschen berührt und der Lob Gottes zunimmt auf dieser Erde. Ich will dir mal einen Bibelvers zeigen, der ist mir so aufgegangen diese Woche und ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber das ist das Erste, was du im Himmel hören wirst. Okay, das ist einer der ersten Sätze, die auftauchen. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Sagt mal alle Diener. Hey, da steht nicht Geber. Jesus wird nicht als erstes sagen, hey, du bist ein guter und treuer Geber. Du bist auch, er sagt auch nicht, gut gemacht, mein guter und treuer Besucher, Teilnehmer. Sondern er sagt, hey, das allererste, was ich gern zu dir sagen würde, ist, dass du gut und treu darin warst, mir zu dienen mit deinem Leben. Und ich will dich so fragen, findet das statt?
So, ne? Ist dein Leben davon geprägt, dass du es einsetzt, um Jesus zu dienen auf dieser Erde? Du bist dafür gemacht. Du bist nicht einfach dafür gemacht, arbeiten, essen, schlafen eines Tages, zack, hoch in den Himmel, sondern Gott hat einen Plan mit dir. Weißt du, Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und das Beste und Herrlichste, was du tun kannst, ist, dein Leben einzusetzen für die Dinge Gottes auf dieser Erde. Und wenn du neu hier bei uns in der Kirche bist, dann haben wir eine gute Art und Weise, das zu tun. Und zwar, wir nennen das unsere Dream Teams. Wir haben in unserer Kirche über 200 Leute in über 20 Teams. Und das ist die Art und Weise, wie wir gemeinsam uns einsetzen, um Gott zu dienen. So, ne? Es gibt Leute jetzt, gerade in diesem Moment, die opfern ihre Zeit, um uns zu dienen. Sima zum Beispiel opfert ihre Zeit und ihre Gaben, um hier die Folien zu klicken. Sonst wären wir alle aufgeschmissen. So, ne? Die Techniker opfern ihre Zeit und ihre Liebe, damit das hier funktioniert. Die Kindermitarbeiter hinten opfern ihre Zeit und ihre Liebe, beten für deine Kinder, trösten sie, erzählen ihnen von der Liebe Gottes. So, ne? Die machen das nicht einfach nur, damit du hier Ruhe hast oder so. Ne? Sondern die machen das, weil sie wollen, dass Kinder Jesus kennenlernen. So Menschen, die sich opfern. Übrigens ist jetzt ein gutes Fest, steht vor der Tür, um den Kindermitarbeitern deiner Kinder mal Danke zu sagen für ihren Dienst an deinen Kindern, ne? Weil das echt kraftvoll und Hammer ist. So, ne? Wir haben Leute, die unter der Woche Zeit opfern, um hier zu putzen, die deinen Platz vorbereitet haben, die all das hier machen, alles, bababam, überall. Menschen, die dienen, um einen Unterschied zu machen im Leben von Menschen. Und ich will dich so einladen und dich so fragen, hey, willst du nicht am Start sein? Willst du nicht dein Leben einsetzen und deine Zeit gebrauchen, um ein Hammerdiener zu werden, um Menschen zu erreichen? Wir haben in den letzten 2 Jahren, ich werde nicht müde, das zu sagen, 102 Entscheidungen für Jesus in unserer Kirche. Wir haben über 50 Leute getauft. Weißt du, in der Zeit, wo draußen Krise, Krise, Krise ist, so, ne? Und viele Kirchen, ich kenne richtig viele Kirchen, viele von ihnen in einer echten Kirche sind. Soll ich euch was sagen, was wir erlebt haben? Unsere Kirche hat in diesem Jahr so großzügig gegeben wie noch nie zuvor. Mitten in der Krise, wo so viele Kirchen in Krise sind. Und wir haben so viele Entscheidungen für Jesus wie niemals zuvor. Und wir haben so viele Taufen wie niemals zuvor. So, ne? Warum? Weil dein Leben macht einen Unterschied. Du kommst hierher und du setzt dein Leben ein. Und das ist genau das, was wir vorhin in Korinther gelesen haben, dass in dem Moment, wo großzügig gegeben wird, das Lob Gottes zunehmen wird in den Menschen. So, Menschen werden berührt und Leben werden verändert. Good job, Ecclesia, übrigens, am Ende des Jahres. Gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Gebt euch mal einen Applaus. Echt, das großartigste Team der Welt hier. Das ist aber sehr zaghaft. Sehr zaghaft. Von daher, ich lade dich so ein, heute Next Step Schritt 3. Wenn du sagst, hey, ich will Teil des Teams werden, bei uns, das ist simpel. Wir haben den Weg so leicht gemacht, damit du mitdienen kannst. Einfach, weil wir glauben, dass das dein Leben verändert. Plötzlich ist dein ganzes Leben neu, weil du endlich das tust, wozu du gemacht bist. Du setzt dein Leben ein für Jesus. Next Step Schritt 3, heute 13.30 Uhr. Komm auch dazu, auch wenn du nicht bei Schritt 1 oder 2 warst. Wir wollen dir erklären, wie kannst du Teil des Teams werden. Und das Dritte, was du großzügig geben kannst, ist das hier. Ich plane großzügig, Jesus weiterzugeben. Und dieser Punkt ist mir so wichtig, gerade im Hinblick auf kommende Woche. Freunde, jetzt diese Woche so, ne, ich muss euch sagen, ich bin total aufgeregt. Wenn du mich mal fragst, hey Krille, bist du aufgeregt? In der Regel bin ich nicht aufgeregt. So, ne? Also so ein bisschen aufgeregt. Aber vorkommenden Freitag bin ich richtig aufgeregt. Weil es quasi, das ist einer der beiden Großen. Weil es das Matchday ist, quasi Champions League-Finale für einen Pastor. So, ne? Heiligabend, Ostern, boah, voll rein, so eine Menge Alarm, Bambule, auch bei uns in der Kirche, alles an Vorbereiten und so weiter und so fort. Und ich will dir was ganz Herrliches erklären über die kommende Woche. Es ist wirklich kraftvoll und simpel. Es ist in unserem Land nichts Außergewöhnliches, einen Heiligabend-Gottesdienst zu besuchen. Wenn du zum Beispiel sagst, jetzt kommende Woche, hey, ich gehe am Freitag in die Kirche, wird niemand sagen, bist du bekloppt oder so, was ist nun plötzlich in der Kirche? So, sondern es ist normal. Ganz viele Leute werden sagen, wahrscheinlich würden sie sagen, ich würde eigentlich auch gehen, jetzt wegen Corona mache ich eine Pause oder so, aber in der Regel gehen die Leute in die Kirche. Soll heißen, und das ist das Kraftvolle, in keiner Woche in diesem Jahr ist es jemals so leicht gewesen, Menschen für die Kirche einzuladen wie in der kommenden Woche. Okay? Die allermeisten Menschen sind offen für eine Einladung in einen Heiligabend-Gottesdienst, weil man kennt das so. Und ich will dich fragen, wäre es nicht kraftvoll und stark, wenn wir alle in diese kommende Woche gehen, mit folgendem Gebet: Herr Jesus, wen soll ich einladen? Herr Jesus, wen soll ich einladen? Diese Einladung auf meinem Stuhl, wem darf ich sie geben? Bitte zeig mir, wem darf ich einladen, in unsere Kirche zu gehen? Und dann gehst du hin zu dieser Person und sagst: Hey, darf ich dich einladen zu dem Heiligabend-Gottesdienst unserer Kirche? Ja, darfst du mich einladen, so, ne? Ist im Lokschuppen. Oh, ist im Lokschuppen? Ja, wann denn? Ja, um 15.30 Uhr, 15 Uhr und um 16.30 Uhr. Es wird ungefähr 50 Minuten dauern. Okay, ich kann dir schon mal sagen, dieser Gottesdienst wird richtig Hammer. Wir haben richtig was vorbereitet. Echt, wir werden lachen, es wird kraftvoll. Ich trage eine ganze Hose, ich verspreche dir, die Hose ist Heiligabend, keine Löcher haben, die jetzt auch nicht, das ist ein Zufall, dass ich überhaupt eine Hose ohne Löcher habe. So, ne? Es wird richtig Hammer werden, es wird traditionell und toll und du musst es gesehen haben. So, ne? Und am besten ist, du lädst jemanden ein, mitzukommen. Du sagst: Hey, hast du nicht Bock mitzukommen? 15 Uhr Gottesdienst. Ich werde da sein. Wir können zusammenfahren. Wir können nebeneinander sitzen. Okay, und dann kommst du mit dieser Person, mit dieser Familie in den Heiligabend-Gottesdienst. So, und dann haben wir die Musik und wir beten an und dann wird das lustig und kommt die Predigt. Und dann kommt der Moment in der Predigt, wo ich sage: Hey, wenn du Jesus in dein Herz einladen willst, wenn du Weihnachten nicht einfach nur feiern willst, sondern zum allerersten Mal erleben willst, lade ich dich ein, mach mal die Augen zu und bete mit mir dieses Gebet. So, und dann machen alle im Lokschuppen die Augen zu, aber du nicht. Pass auf, hör mir zu, du machst nicht die Augen zu, sondern du schmummelst, du machst nur ein Auge zu, das andere bleibt auf, okay? Und dann beobachtest du, was passieren wird mit der Person, dann guckst du so rüber, so, ne? Und ich sag dir, es gibt einen Gottesdienst, der wird dein absoluter Lieblingsgottesdienst in der Ekklesia aller Zeiten werden. Und zwar der Gottesdienst, wo jemand Jesus Christus in sein Herz einlädt, weil du ihn eingeladen hast. Der Gottesdienst, wo du merkst, wie ein Träne über die Wange läuft, wie ein Leben berührt wurde. Warum? Weil du eine Einladung ausgesprochen hast zu einem Gottesdienst. Du musst nicht unter der Woche die Weihnachtsgeschichte erklären können. Was hat das mit diesen drei heiligen Königen auf sich? Weiß ich auch nicht so richtig. Du musst nur eine Einladung aussprechen. Du musst nur sagen: Hey, komm doch mit mir in die Kirche. Das ist Hammer. Das ist ein toller Gottesdienst. Und wir sorgen dafür, dass dieser Gottesdienst umbetet ist, dass er kraftvoll ist, dass er Spaß macht und Menschen sich herzlich willkommen fühlen. Und es wird Hammer werden. Von daher, bete für uns. Bitte kommende Woche bete für mich, bete für das ganze Team, das am Start ist. Wir bauen Donnerstag auf und so. Denk an uns, bete für diesen Gottesdienst, dass viele, viele Menschen Jesus Christus kennenlernen. Bist du bereit? Ja, ich habe so einen letzten Gedanken so auf dem Herzen, womit ich diese ganze Predigtreihe beenden möchte. Und schau mal Markus 1. Da heißt es: Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagte er. Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Ich will es tun, sagte er. Sei gesund. Okay, dieses Wort Mitleid ist ein kraftvolles Wort in der Bibel. Das ist sehr schwierig im Griechischen auszusprechen, deshalb spreche ich es nicht aus. So, ne? Aber es bedeutet sowas wie, es krampfte ihm sein Herz zusammen. Es drehten sich ihm die Eingeweide um. Okay, das ist, was Mitleid hier bedeutet. Als Jesus diesen Menschen sah, passierte etwas, es geschah etwas in seinem Inneren, das ihm so zur Last wurde, dass er etwas machen musste. Es war, nachdem er Mitleid empfunden hat, keine Option, nichts zu tun, sondern er musste etwas tun. Und weil er Mitleid verspürt hat, heilte er diesen Menschen. Schau mal, dieser Vers. Als er aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Jesus hatte Mitleid mit ihnen und weil er Mitleid hatte, musste er etwas tun. Er heilte die Kranken. Nächster Vers. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen. Und weil er Mitleid mit ihnen hatte, musste er etwas tun. Er berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen. Und dann dieser Vers. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwarteten ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Okay, es ist etwas im Herzen von Jesus passiert für die Menschen. Und deshalb musste er losgehen, etwas tun. Deshalb musste er lehren. Deshalb musste er heilen, deshalb hat er Überstunden gemacht und nicht aufgehört zu predigen, deshalb hat er Vollgas gegeben und sein ganzes Leben eingesetzt. Was war der Grund?
Mitleid. Weißt du, ich will uns ganz kurz daran erinnern, dass wir das hier alles nicht tun, um gute Menschen zu sein. Es ist sehr wichtig, dass wir freundliche, gute Menschen sind. Aber wir tun das hier alles, weil wir Menschen lieben. Wirklich, weil wir Menschen lieben. Weil wir verliebt sind in einen Gott, in einen menschenverliebten Gott. Und seine Liebe für Menschen unser Herz bewegt hat. Und das ist der Grund, warum wir hier Gas geben und machen und tun und all diese Dinge an den Start bringen und geben und großzügig sind und Geld verschenken und Ressourcen weggeben und all das. Warum? Weil wir Menschen lieben. Und ich will dir sagen, das wird dein ganzes Leben verändern. Du wirst großzügig sein, wenn die Liebe Gottes für Menschen dein Herz berührt hat. Von daher drei ganz einfache Punkte, wie das in deinem Leben ankommt. Das erste ist, sieh Menschen von der Ewigkeit her. Okay, wir dürfen Menschen nicht abschreiben. Hey, ihr lieben Ekklesianer, wir dürfen nicht hart werden gegen Menschen. Okay, manche Menschen benehmen sich wie Idioten. Aber wir dürfen nicht sagen, hey, du bist ein Idiot, bleib mir gestohlen. Sondern wir müssen unser Herz warm und weich lassen für andere. Okay, wir dürfen niemals an den Punkt kommen, dass wir sagen, hey, mit dir will ich nichts zu tun haben. Sondern unser Herz muss, weißt du, diese Person, die komisch zu dir ist, da gibt es eine Geschichte hinter. Keiner wird wach und sagt sich, okay, ab heute bin ich komisch. Sondern verletzte Menschen verletzen Menschen. Diese Menschen, die dich verletzen, sie sind verletzt. So, und wir müssen anfangen, diese Leute aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen, mit den Augen Gottes. Weil Gott liebt nicht nur dich so sehr, sondern Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen Sohn geschickt hat. Und ihr Lieben, ich will uns gerade in dieser Zeit, jetzt in diese Woche, auf die wir so losgehen, so zugehen, lasst uns nicht hart sein gegen Menschen, sondern wir müssen sie aus der Ewigkeitsperspektive her sehen, weil jeder Mensch hat eine Ewigkeit. Du lebst ewig, aber dein Nachbar lebt auch ewig. Und ich muss euch sagen, ich bin manchmal erschüttert darüber, wie egal mir das ist. Und ich bete selbst, Jesus, gib mir bitte ein neues Herz für meinen Nachbarn, weil er wird ewig leben. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist wo. Und wir werden machen und tun und arbeiten und echt hammerkrank Gas geben, weil wir wollen es nicht zulassen, dass 300.000 Menschen in eine Ewigkeit gehen ohne Jesus, wenn er kommt. Von daher, hab diesen Blickwinkel auf Menschen. Und das wird dich großzügig sein lassen. Mit deiner Liebe, das lässt dich die extra Meile gehen. So, das lässt dich extra doll lieben. Das lässt dich extra doll bemühen. So, das lässt dich extra doll umbeten und Menschen bewerben mit der Liebe Gottes. So. Okay, das ist das Erste. Sieh Menschen von der Ewigkeit her. Das Zweite ist das hier. Du musst immer wissen, Entscheidungen leiten und dein Herz folgt. Weißt du, wir sind keine Opfer unserer Umstände, sondern wir sind die Summe unserer Entscheidung. Ich könnte schwören, dass ich diesen cleveren Satz im Januar nochmal sage, komm wieder und hör dir die Predigt an. So, weißt du, das ist, du musst das wissen. Deine Entscheidungen leiten dein Leben. Von daher, wenn es um Großzügigkeit geht, wenn es um Liebe geht, um dein Leben einsetzen, warte nicht darauf, dass du die Gefühle hast. Weil, um ehrlich zu sein, ganz, ganz selten wirst du wach und denkst, hey, es ist ein guter Tag, um Geld zu verschenken. Du wirst es nicht fühlen, sondern du musst dich entscheiden. Okay? Du musst dich entscheiden und wenn du dich entschieden hast, das zu tun, so zu leben, dann wirst du dich fühlen. Okay, dann die Bibel, Jesus sagt das hier. Schau mal, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Soll heißen, du schickst dein Reichtum vor, du schickst deine Zeit vor, du schickst deine Leidenschaft, deine Energie, du fängst einfach an, was zu tun. Und dann wird dein Herz nachkommen. Plötzlich merkst du, wow, Jesus, preis dem Herrn, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Du machst mich so glücklich, es macht mich so glücklich, so zu leben. Hätte ich vorher nicht gedacht. Wir lesen in das hier in Matthäus 9. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Schau mal, es ist nicht so, dass Jesus Mitgefühl hatte und dann ist er losgezogen. Sondern die Bibel sagt, er ist erst losgezogen und hatte dann Mitgefühl. Wir warten oft darauf, dass wir es fühlen. Jesus würde zu dir sagen, hey, fang einfach mal an. Es muss dich nicht gut, das ist deine Bestimmung ist, Gott zu dienen. Das ist kein Gefühl. Du fängst einfach an. Plötzlich merkst du, wow, da ist so viel Hoffnung, so viel Kraft und so viel Leben drin. Okay, fang einfach an, was zu tun. Und das Dritte, und du schreibst jetzt deine Lücke, aber fang nicht an zu kramen und dein Zettel bitte wegzulegen. Erfahre selbst die Liebe Gottes.
Okay, bleib noch einen Moment bei mir. Weil du kannst nicht geben, was du selbst nicht erfahren hast. Okay? Du kannst nicht geben, was du selbst nicht erfahren hast. Wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie selbst gut dazustehen, sondern wir geben immer Gott weiter. Wir geben immer Jesus weiter. Wir geben immer seine Liebe weiter, seine Großzügigkeit weiter. Es gibt diese Geschichte, da ist Jesus mit seinen Jüngern in einem Raum und plötzlich kommt eine Prostituierte rein. Und er kniet sich vor ihr nieder und sie kniet sich vor ihm nieder und fängt an zu heulen. Und die Bibel sagt, mit ihren Tränen benässt sie seine Füße und dann nimmt sie ihre Haare und trocknet das ab. So, und dann hat sie um ihren Hals ein kleines Parfümfläschchen hängen. Und dieses Parfümfläschchen war alles in ihrem Leben. Sie war eine Prostituierte, das war quasi ihre Werbung. Das war, wie die Männer an ihr vorbeigelaufen sind und sie haben gerochen, was sie vom Beruf macht. Das war ihr Verführungsmittel, das war aber auch noch viel mehr, es war all ihr Einkommen. Die Bibel sagt, dass dieses kleine Fläschchen das Jahresgehalt wert war eines damaligen Arbeiters. Sagen wir mal irgendwas um die 35.000 Euro heute. 35.000 Euro um den Hals hängen. So, und sie nimmt dieses Fläschchen und zerbricht es über Jesus. Und du denkst dir, was? 35.000 Euro? Das ist eine Verschwendung. Und das ist wahrscheinlich, wie wir denken würden. Wir würden denken, hey, 35.000 Euro? Ich wüsste sofort, was ich damit mache. Und das ist einfach weg. Und das ist tatsächlich, was Judas gedacht hat. So, ne, willkommen im Boot mit Judas. Jedenfalls, er sagt, hey Jesus, das war ein bisschen zu extravagant, weil wir hätten das Geld nehmen können, um Arme zu versorgen. Und Jesus sagt, hey Judas, Grille, ihr habt keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Keine Ahnung, ihr versteht nicht, was hier passiert. Schaut mal, Jesus sagt, ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind dir vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, der zeigt nur wenig Liebe. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Jesus sagt, hey, Judas, Grille, hättet ihr verstanden, was ich am Kreuz für euch getan habe? Beziehungsweise, was ich für euch tun werde? Ihr würdet nicht darüber reden, dass jemand zu leidenschaftlich gibt. Ihr würdet gar nicht daran denken, dass jemand zu viel gibt. Weil diese Frau hat genau verstanden, hey, alles, was ich getan habe in meiner Vergangenheit, meine gesamte Gegenwart und meine Zukunft, alles neu durch Jesus. Meine Sünden sind mir vergeben. Ich bekomme eine zweite Chance. Jesus hat mich hergestellt. Er gibt mir Zukunft. Er hat mir im Himmel eine Wohnung gebaut, in seiner Gegenwart. Und wenn ich sterbe, bin ich bei ihm. Die Frage ist, wie könnten wir nicht alles nehmen, was wir haben? Und über ihm zerbrechen und sagen, du kannst alles haben. Ich brauche keine Sicherheit. Ich brauche das alles. Ich will nicht festhalten an irgendetwas in meinem Leben, sondern ich nehme mich selbst und zerbreche mich über dir, Jesus. Und sag, du kannst nicht nur mein Geld haben, weil hier geht es nicht um dein Geld. Hier geht es um dein Herz. Hier geht es um deine Liebe. Hier geht es um deine Leidenschaft im Leben. Das ist, was diese Frau gesagt hat. Sie meinte, ich reiß sämtliche Brücken ab, die ich habe, Jesus, und ich zerbreche es über dir und sage, du bist würdig, mein Leben zu nehmen und ich werde es einsetzen für dich. Sie sagt, wow, die hat viel geliebt. So, hier wurde viel vergeben und da ist ihr Herz und sie ist so großartig in ihrer Anbetung. Und ist das vielleicht so ein bisschen unser Problem? Könnte das sein, dass das unser Problem ist? Könnte es sein, dass wir vielleicht so ein bisschen vergessen haben, wo wir herkommen und so ganz sicher ein bisschen vergessen haben, wovor Jesus uns gerettet hat? Und die Dinge sind vielleicht zu gewöhnlich geworden. Vielleicht ist das ein guter Sonntag, dass wir einfach so neu Jesus bitten, unser Herz zu öffnen für das, was er uns ermöglicht hat. Eine Ewigkeit bei ihm, so Sicherheit in unsicherer Zeit, Friede, den nur er schenkt, so Vergebung für unsere Sünden. Dass unser schlechtes Gewissen gereinigt werden kann von diesen üblen Dingen, die wir getan haben und er uns als veränderte neue Menschen hier rausgehen lassen kann. Und wenn du das willst, so vielleicht ist das etwas, wo du heute sagen musst, hey, das stimmt, ich habe das noch nie erlebt. Das ist vielleicht der erste Schritt, den du tun musst, dass du sagst, hey, ich gebe Jesus mein Leben. Ich will das tun, was diese Frau... Weißt du, das ist Christsein. Christsein ist nicht, ich werde Teil einer Kirche. Christsein ist nicht, ich fange an, christliche Dinge zu tun. Sondern was diese Frau gemacht hat, ist Christsein. Ich zerbreche mein Leben über Jesus. Ich gebe ihm alles
und sage, jetzt vertraue ich nur noch dir. Dir gehört mein ganzes Leben. Und dahin lade ich dich ein. Und wenn du das willst, die Frau war die reichste Person der Welt. So, ne? Die war erfüllt und mit neuem Leben ist sie da rausgegangen. Und das ist, was du erleben darfst. Wenn du das willst, dann bete mit mir. Okay, ich würde ein Gebet vorbeten und du nimmst einfach mein Gebet, diese Worte und betest sie. Machst sie zu dem Gebet deines Herzens. Und vielleicht ist es etwas, was du auch neu beten musst für dein Leben. Ich muss es sicherlich immer wieder neu beten. Von daher lass es uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir bringen dir heute alles, was wir haben. Hier ist mein Leben. Und ich schenke es dir. Sei mein Gott. Sei mein König. Ich will für dich leben. Danke, dass du meine Sünden vergibst. All diese Dinge, die gestern waren, ist alles an deinem Kreuz. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du mein Leben neu machst und mir eine neue Bestimmung gibst. Danke, dass ich eine Zukunft bei dir habe und ich ohne Angst durch dieses Leben gehen darf. Ich lege mein Leben in deine Hand. Im Namen Jesu. Amen. Gott segne dich.
Amen. Amen. Ihr Lieben, lasst uns doch mal all denen, die es heute vielleicht zum ersten Mal, aber auch zum wiederholten Mal gebetet haben, richtig, richtig fetten Applaus geben. Herzlich willkommen der Familie Gottes. Wirklich.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.